Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Mein Name ist Christian Drastil und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
Und gemeinsam sind wir
Team DRA JC.
Weil wir das jeden Tag neu sprechen, habe ich heute das Datum vergessen in der Anmoderation.
Haben
wir? Freitag, der 5.11. ist heute.
Okay, ist mir nicht mehr aufgefallen, ja. Okay.
Ja, irgendwie sollte man das dazu sagen. Ich mag das bei anderen Podcasts eigentlich auch, weil man dann…
Beim Nachhören, oder?
Weil wenn man Binge hört irgendwann einmal, dann…
Hilft,
dass man sagt, okay,
einen Timestamp zu haben.
Ja. Momentan haben wir es ja relativ leicht, weil sich jeden Tag irgendwie unpackbar viel tut an der Wiener Börse. Nicht nur im Index Standard, der XDR geht erstmals über 7,6, 7,7, heute erstmals über 7.800 Punkte.
7,48 stimmen aktuell, irre, ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Also. Das bringt den ATX selbst dann auch schon langsam in Richtung 4.000, dauert aber noch ein bisschen.
Jo. Ja, gut. Wenn der Markt so stark, also wieder um 1% oder mehr als 1% steigt, dann ist meistens ein Indexschwergewicht dahinter oder oft ein Indexschwergewicht dahinter und heute ist es definitiv eines, nämlich die erste Gruppe, die jetzt beinahe 6% im Plus liegt.
Da gibt es ja, wir haben es in den letzten Tagen eh erwähnt, eine unpackbar leibende Geschichte eigentlich. Die hat die Caixa, die Großaktionärin aus Spanien, haben wir, glaube ich, in der Vorwoche gesagt, hat 10% knapp gehabt und hat angekündigt, das umplatzieren zu wollen. Mhm. Und das ist jetzt passiert. Das war heute eine kleine Nachricht, dass es passiert ist. Ja. Und trotzdem steigt die Aktie gleich danach, also nach der Platzierung, die nur kaum unter dem Börsenkurs stattgefunden hat, bei 38, steigt die Aktie gleich einmal um 6% heute. Mhm. Und hat das eigentlich ausgeglichen. Das zeigt eigentlich, wie groß das Interesse ist. Und ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht und habe zum Beispiel gefragt einen Wegbegleiter, ob er dabei war. Und der hat dann geantwortet, nein, da hat es nur als ganz große eine Chance gehabt, überhaupt eingeladen zu werden. Das war im Vorfeld schon ziemlich wegplatziert. Mhm. Was gab es, wer das gesagt hat? Das war der Ma-Taker. Der
gut,
war das. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich frage auch noch bei der Bank nach. Eigentlich müsste ich ja bei der Caixa fragen, weil die haben wir platziert. Die erste ist ja da eigentlich bei der Umplatzierung ihrer Anteile natürlich hoch interessiert, aber am Drücker ist die Caixa. Ja. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe den Thomas Sommerauer gefragt, den Investor Relations Chef der Erste Group, was er dazu sagt. Und er sagt, ja, also genau wo die Stücke hingegangen sind, kann er natürlich jetzt nicht sagen. Aber der geringe Abschlag in der Platzierung und der heutige Kursanstieg sind der Indiz natürlich gewesen für die Qualität vom Orderbuch und vermutlich ein großer Anteil von Long-Only-Investoren, die da reingegangen sind. Ja. Und natürlich haben die Zahlen der Erste Group da unterstützt, die gekommen sind und ja, also Bankenumfeld überhaupt sensationell.
Genau, jetzt haben wir gestern kurz erwähnt, ja. Glaube, BAWAG, RBI und Erste sehr stark und jetzt ist die Erste heute nochmals stärker. Also ich glaube,
ja, das ist fast wieder irgendwie ein Wettkampf für
mittlerweile.
Die RBI ist heute auch stark, bleibt auch noch vorne virtuell, aber das schauen wir uns dann am Ende des Tages an. Was ich mir noch angeschaut habe, auch mit der Eselsbrücke 9,5 Wochen, aber halt 9,5 Jahre, also dieser alte Kim Basinger-Film, also, ja. 9,5 Jahre war die Caixa drin, so was ich im Archiv gefunden habe. Die sind damals im Jahr 2012, meinen Recherchen zufolge, in 2 Schritten reingegangen.
So lang?
2012, ja, die waren ein ganz stiller Investor über die Jahre hindurch, haben sich nie irgendwie über irgendwas aufgeregt, also höchst angenehm, so einen wünscht man sich. Und die sind damals als die erste österreichische Sparkasse Privatstiftung, hat sich damals in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, so wie das jetzt auch natürlich, ja, zu 16,80 Euro verabschiedet. Und der Ausstiegskurs der Caixa 9,5 Jahre später war 38. Also die Freunde aus Spanien haben eine tolle Rendite gemacht. So glücklich waren es, glaube ich, zuletzt in Barcelona mit Hans Krankel, irgendwie die Spanier mit uns. Und ja, also ich glaube, insgesamt eine schöne Geschichte. Ich finde immer reingehen und rausgehen, das gehört an der Börse dazu. Und einfach schön, dass die Caixa da einen Gewinn gemacht hat und auch schön, dass neue Investoren jetzt nicht gleich irgendwie geschüttet haben oder kleine Gewinne mitnehmen, sondern dass wir halt einfach 6% sind und einen neuen Indexrekord. Ja, und die KXA selbst, das habe ich dann auch irgendwo noch gelesen, der hilft der Verkauf also nicht nur jetzt mit dem Kursgewinn, wo man sagen kann, hey, haben wir gut gemacht, sondern auch die Kernkapitalquote vom Institut steigt um 15 Basispunkte und das ist in einer Zeit, wo man den Banken auf die Finger schaut, vom Regulator her, natürlich immer essentiell.
Jo. Gut. Dann haben wir noch einen Nachtrag oder wie immer eine kurze Rückschau auf gestern mit der genau. AT&S.
Auch da also die Aktie, die so unpackbar stark performt hat, auf 40 geschlossen, erstmals in Wien und hat dabei auch noch einige andere Effekte ausgelöst. Also es ist der Höchstkurs in Wien und die Aktie hat ja 1999 am neuen Markt begonnen und da hat sie mal einen Kurs von 44,325 gesehen. Und das ist
irgendwann in den.
Das ist 21 Jahre her. 21. Das war im Jahr 2000. Und ja, dieser Kurs ist jetzt natürlich etwas, was mir der Andreas Gerstmeier in einem Interview vor 3 Monaten, glaube ich, gesagt hat. Den würde er noch gern sehen auch. Also diesen alten High aus dem, dieses alte High aus dem neuen Markt. Ja, und am Anfang hat die Aktie heute nach dem Megasprung gestern korrigiert, hat sich aber bis zum Mittag schon wieder super erholt.
Naja, jetzt liegt sie schon wieder auf über 40.
Über 40. Also für Wien wieder ein weiteres, es fehlen 10% auf den Kurs, den wir am neuen Markt vor 21 Jahren gesehen haben. Dazu muss man noch sagen, AT&S ist ja zu 6,25 Euro damals an die Börse gekommen. Nein, Blödsinn, zu 12,5. Es war nämlich ein Split, es waren 25 Euro der IPO-Kurs und dann haben sie gerade ein Jahr später haben sie einen 2:1 Split gemacht, sodass das dann auf 12,5 gerechnet worden ist. Mhm. Jetzt sind wir aus dem 99er Jahr, wo es ein fürchterlicher IPO-Jahrgang war, rückwirkend. Positiv eigentlich nur die Fabersoft, die Palfinger und die AT&S. Die zu den weltweit besten 10% aus diesem Jahrgang gehören aus heutiger Sicht. Und aus Österreich haben wir auch Flops dabei gehabt, wie ein Libro, ein Cybertron, ein Weilein und solche Sachen.
Die waren alle 99?
Die waren alle 99.
Wirklich, war das so ein Wahnsinn?
Ja. War von der Quantität her der stärkste Börsengang, aber auch die unter Anführungszeichen Flops haben sie in den ATX geschafft. Und wer ein gutes Markttiming gehabt hat, hat auch mal Gewinne mitnehmen dürfen von mindestens 100%. Mhm. Aber hat sich dann in der Long Run als Very Short Long Run herausgestellt und die sind nicht geblieben. Ja. Aber wir haben ja bei der AT&S damals anlässlich meines Gerstenmeier-Interviews hast du gerechnet unseren PIR und TR-Kurs von der AT&S. Genau. Das sind die also inklusive Nettodividenden wieder veranlagt und inklusive Bruttodividenden wieder veranlagt. Wie steht denn das jetzt heute bitte?
Genau, da haben wir bei der TR-Variante, die Total Return-Variante, haben wir jetzt einen Kurs von 59,91 und das war gestern Abend, hat jetzt die Engine bei uns ausgeworfen, ein neues All-Time-High-TR-Kurs.
Okay.
Und der PIR-Kurs, also wenn man abzüglich der Käst das anschaut, dann ist es in knapp bei 54, also doch deutlich höher als der Aktienkurs und neuer Rekord im TR ist natürlich schon auch beachtlich. Ja.
Und diese 54, da wiederhole ich mich immer, das ist das, was der Privatanleger auch schaffen kann, wenn er drauf bleibt und verglichen mit den 12,5 aus 1999 ist das natürlich gewaltig.
Sind wir schon bei einer Vervierfachung.
Ja, ja. Genau. Noch was hat AT&S gestern gemacht und ausgelöst. Also gemacht haben es, wir haben jetzt da 4 Titel, die im Jahr 2021 22 Tagessiege im ATXDR haben. Also okay. Die vom 22. Mal gestern Tagesbester und haben damit Lenzing, Verbund und Do und Co. eingeholt. Ist eine kleine Statistikversetzung, aber so ist es einfach. Ja. Vier Titel mit 2. Und ja, ich schaue ja auch immer nach dem, was du mir gebastelt hast. Und
ich schaue da selten drauf.
Ja, ich schaue da immer drauf, weil ich das I'm in love with it.
Ja. Okay, na, 4x22 ist genial natürlich. Ja.
Und dann habe ich noch was gefunden, nicht bei dir, sondern in der FMA-Datenbank, nämlich da haben wir ja auch vor 2-3 Tagen vermeldet, ich glaube am 29.10. war das, dass Kamin Yak einen neuen Short aufgemacht hat und gemeldet hat bei der FMA von 0,65% vom Grundkapital der AT&S, danke. Ja. Und jetzt haben sie gemeldet, gestern, sie haben nur noch 0,11%. Also die haben wohl ein wenig gesqueezed. Ist natürlich eine Unterstellung von mir, dass die gesqueezed haben, aber irgendwer wird sicher gesqueezed haben und insofern ist das eine Sache, dass Shorts auch mal wieder kleiner werden können. Ja. Gut. Genau, und dann habe ich noch ein letztes, und das Interview haben wir ja gestern empfohlen, dass der Peter Heinrich mit dem Andreas Gerstenmeier gemacht hat, Peter Heinrich fürs Börsenradio. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nur empfohlen, obwohl ich es noch nicht gehört habe.
Da war es nicht einmal noch online.
Da war es nicht einmal noch online, aber ich wusste, dass das irgendwie gut wird. Und ich spiele jetzt noch kurz einen kleinen Ausschnitt, ein Sample daraus.
Also diese 3,5 Milliarden, da sprechen Sie von bis 2025, 26.
Genau.
Also das ist die Jahresscheibe dazu sozusagen. Ich habe mir schon die Frage gestellt, als ich es gelesen habe, wie wollen Sie das erreichen? Wie viele Werke müssen Sie hier noch ausbauen, beziehungsweise was muss hier gesamt investiert werden?
Um das zu erreichen? Nichts mehr. Das, was wir entschieden haben, das war das, was wir bereits in Umsetzung haben. Das ist das Schöne dabei.
Okay.
Und das noch Schönere ist das, was wir dort investieren. Die Kapazitäten, die wir dort installieren, sind verkauft im Markt. Und ich denke, das ist die einmalige Gelegenheit, die wir dort eben vor uns haben. Es gibt Mitarbeiter des Unternehmens, die immer davon sprechen, das ist eine sogenannte Once-in-a-Lifetime-Opportunity. So einen Markt hat man nicht immer. Und darum geben wir da jetzt auch entsprechend Gas, um möglichst dran zu partizipieren.
Nichts mehr. Zu erreichen? Nichts mehr.
Ja, ich habe so abgehauen, wie ich das heute zusammengeschnitten habe.
Nichts mehr.
Nichts mehr. Genau. Aber er hat schon dieses Schmunzeln quasi in der Antizipation, der was jetzt erwartet wird, so da müssen wir noch nichts mehr.
Ja, freilich muss investiert werden noch in das, aber Sie haben den Plan schon fertig, ja. Und insofern ist das, und die Anlaufkosten, die sind auch geringer ausgefallen, als die Analysten das vermutet hätten in ihren Annahmen, habe ich, glaube ich, bei Raiffeisen gelesen. Ja, gut. Insgesamt hat das dazu geführt, dass gestern, auch weil AT&S einen starken Tag gehabt hat, die Banken stark waren, die erste sicherlich auch, wir 356 Millionen Euro Aktienumsatz in Wien gehabt haben, also der höchste Wert seit Monaten jetzt.
Das ist ein was man da vor kurzem nur erklärt, dass es im Schnitt so um die 250 sind, oder?
220 im Schnitt. 220, 230.
Ja.
Dann war es ein bisschen weniger und jetzt 356, ohne dass irgendein Verfallstag wäre oder ein MSCI-Statement.
Sehr ist stark,
eine gute Sache. Ja. Ja, dann noch etwas habe ich mir da
irgendwie. Genau, Startup 300 wollten wir irgendwie nochmal.
Genau, Startup 300 wollte ich noch sagen. Da sind wir wieder im Direct Market Plus. Und da wollte ich zuerst sagen, wenn wir 356 Millionen Gesamtumsatz angesprochen haben, spreche ich an 300 Euro Volumen. Und mit diesen 300 Euro ist im Direct Market Plus gestern die VSD, die wir ja auch erwähnt haben, um 73,3% gefallen. Also mit 300 Euro Umsatz. Ja.
Die war aber vorher, ich glaube, das haben wir auch erwähnt, in Deutschland auf den Märkten, wo sie notiert.
Nein, das war die IMAX.
Ah, die IMAX.
Genau,
da hat es in Wien.
Ja, und da gibt es jetzt auch ein Sanierungsverfahren bei der IMAX. Also diese ganzen Geschichten, denen geht es nicht ganz gut, den beiden Unternehmen. Man weiß jetzt bei der IMAX, dass ein Sanierungsverfahren kommt. Bei der VSD ist es so, dass mal eingeräumt worden ist, dass es nicht leicht ist, aber dass man keine Zahlungsschwierigkeiten hat. Die Börse hat jetzt mal reagiert, wenngleich auch nur mit 300 Stück.
300 aber Stück oder 300 Euro?
300 Euro, Entschuldigung.
300 Euro,
das ist, macht dann immer viel mehr aus,
ja,
bei 2 Euro das Stück. Aber danke, vollkommen richtig, 300 Euro war es. Und die Geschichte, die wir da genannt haben in den letzten Tagen, dass am 10. November eine Konferenz der Baderbank zum Direct Market Plus ist und die VSD dabei, die wartet man jetzt halt mal ab, wie es tatsächlich Sache ist. Und wenn die dort erscheinen und sprechen, ist es gut. Wenn sie nicht erscheinen, ist es, glaube ich, auch ein
Zeichen.
Signal, ja. Und zur Startup 300, ja, wollte ich auch noch was sagen. Da geht es in dieser Gruppe jetzt weiter, in dieser Facebook-Gruppe, in dieser Aktionärsgruppe. Und da die Aktie steht jetzt bei 2,6, 2,7 Euro momentan. Mhm. Und da hat ein Gruppenmitglied gefragt, wann wir die 10 Euro wiedersehen oder ob wir die 10 Euro wiedersehen. Ja?
Ja.
Und da habe ich mich dann eingemischt ein bisschen und habe gemeint, okay, die Frage ist eigentlich nicht, wann wir die 10 Euro wiedersehen. Zu diesem Kurs sind die damals gekommen, in den Direct Market Plus.
10 Euro war das?
10 Euro, ja.
Okay, jetzt habe ich ganz
vergessen. Sondern ob man jetzt nachkaufen soll zu 2,7 Euro, weil wenn es jetzt, sagen wir, damals 100 investiert hast und jetzt 27 hast, dann mischst du plötzlich von nur noch 6,35. Mhm. Ja, und musst aber nur noch 2,70 nachlegen oder 27, je nachdem welche Größenordnung. Ja, und da bleibe ich dabei, dass ich dem Unternehmen gerne ein Statement abbringen würde, ob sie gelistet bleiben oder nicht. Sie müssen ja nicht im Direct Market Plus gelistet werden, sie sollen nur dazwischen, wenn sie sich umreihen lassen, irgendwo hin oder woanders hingehen, kein Going Private einziehen. Mhm. Das ist der Punkt. Ein Aufsichtsrat, sehe ich gerade, der Herr Luger, der hat gekauft. Ein Director's Dealing zu 266 um ca. 7.000 Euro. Ist jetzt nicht die Mega-Size, aber trotzdem ein Zeichen. Und ja, ich denke halt, ein Aufsichtsrat kann auch private irgendwie mit den Stücken was anfangen. Ein Privataktionär sollte abwarten, wie sich die Firma dazu äußert, ob man gelistet bleibt oder nicht, weil going private mit Stücken im Depot braucht niemand.
Ja.
Jo.
Ja.
Jo.
Jo. Ich glaube, das waren unsere Themen für heute.
Das waren unsere Themen für heute. Direct Market habe ich mir nochmal durchgeschaut. Den Herrn Rosinger, unseren Presenting Partner, der hat ein Statement auch zum Direct Market und zu Startup 300 gegeben und meinte so sinngemäß, dass halt Privatanleger diese komplexen Geschäftsmodelle einfach nicht verstehen. Also ich denke, das ist dann doch ein Hinweis, dass die Aktie weit zu billig steht, aber das ist auch immer eine Sum of the Parts. Der Markt hat immer recht, vielleicht hat er bei der Startup 300 gerade nicht recht, aber wie gesagt, es braucht halt klare Aussagen. Ja, dann würde ich sagen, den Jingle spielen wir das nächste Mal zum Herrn Rosinger wieder ab,
okay.
Zur Rosinger Group und wünschen jetzt einmal ein wunderbares Wochenende.
Jo, ebenso von mir.
Ja.
Und lassen die Sendung ausklingen mit?
Lassen wir es ausklingen mit diesem Jingle heute.
Mit
und was fehlt dazu, dass wir es erreichen? Nix.
Nix.
Ciao.
Ciao.